Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Heute mit dem Roman Ab jetzt ist Ruhe von Marion Brasch. Drei große Künstler als Brüder und ein Politiker als Vater. Das ist das Umfeld, in dem Marion Brasch aufwächst. Ein sehr illustres Umfeld, denn ihr ältester Bruder ist Thomas Brasch, der Kultschriftsteller aus der DDR. Jüngster Bruder ist Peter Brasch, ebenfalls Schriftsteller, und ihr mittlerer Bruder ist Klaus Brasch, ein Schauspieler. Dazu kommt ihr Vater, Horst Brasch, der es zeitweise zum stellvertretenden Kulturminister der DDR gebracht hat. Sie selbst ist die jüngste Tochter, respektive die kleine Schwester. Und sie ist das einzige Mitglied dieser schillernden Familie, das heute noch lebt, und zwar als Radiomoderatorin in Berlin. Jetzt hat Marion Brasch die Geschichte ihrer speziellen Familie aufgeschrieben. Dabei ist ein einzigartiger Familienroman entstanden. Schön, feinfühlig, spannend. Ein einzigartiges Dokument aus der DDR. Das findet auf alle Fälle Literaturredaktor Michael Lüsi. Er hat Marion Brasch in einem Berliner Café zum Gespräch getroffen und stellt nun den Roman im Gespräch mit ihr vor. Den Anfang macht ein erster Ausschnitt aus dem Buch.
Ich war 4 Jahre alt, als ich das erste Mal von zu Hause fortlief. Ich kann mich nicht daran erinnern, doch mir wurde diese Geschichte immer wieder auf sehr widersprüchliche Weise kolportiert. Mein Vater erzählte, man habe an jenem Sonntagnachmittag mein Verschwinden erst bemerkt, als der Anruf der Bahnhofsaufsicht gekommen sei. Man habe mich im Süßwarenladen der Bahnhofspassagen Alexanderplatz aufgegriffen, wo ich auf der kostenlosen Herausgabe einer Tüte Schokolinsen bestanden hätte. Meine Mutter berichtete, sie habe das Kinderbett leer vorgefunden, als sie die Bügelwäsche in den Schrank legen wollte. Glücklicherweise habe es in genau diesem Augenblick an der Tür geklingelt. Es sei die Nachbarin gewesen, die mich weinend und orientierungslos im Bahnhof habe herumirren sehen. Meine Mutter pflegte ihre Erzählung mit allerhand interessanten, wenngleich auch variierenden Details auszuschmücken. Mal trug ich einen Schlafanzug, mal war ich komplett angezogen. Mal hatte ich ein Eis in der Hand, mal war es ein Lutscher. Aber immer stand die Nachbarin aus dem 4. Stock vor der Tür. Und dann gab es noch die Version meines damals 9-jährigen jüngsten Bruders. Er behauptete beleidigt, nicht ich sei abgehauen, sondern er. Und es sei auch kein Süßwarenladen gewesen, sondern ein Tabakgeschäft. Dies ist eine der Geschichten, die in meiner Familie immer wieder erzählt wurden. Und sie ist wahr. Genauso wahr wie alle folgenden Geschichten.
Marion Brasch, wer ist das Ich, das da erzählt?
Das Ich, das da erzählt, ist das Ich, das ich hier sitzt. Also das bin ich. Es ist meine Geschichte. Also es ist zwar ein Roman, aber sehr, sehr nah an der Wahrheit.
Können Sie sagen, wie viel Fiktion ist und wie viel Wahrheit ist? Oder ist es wirklich alles wahr?
Es ist nicht alles wahr. Ich musste so ein paar Leerstellen auch füllen. Einfach... Und ich würde sagen, also wenn man das jetzt prozentual ermessen würde, ist 80% wahr.
Hatten Sie die Absicht, eine Autobiografie zu schreiben oder hatten Sie die Absicht, einen Roman zu schreiben?
Ich wusste, eine Autobiografie würde ich nicht schreiben wollen. Dazu hatte ich keine Lust und dafür kam ich mir auch nicht wichtig genug vor, ehrlich gesagt. Also Autobiografien schreiben bedeutende Menschen, die eine bedeutende Geschichte zu erzählen haben, und dazu zählte ich mich nicht. Und also dachte ich, wenn ich über meine Geschichte, über meine Familie erzähle, dann eben in dieser Romanform. Außerdem hat mir das eine größere Freiheit gegeben und es hat mir auch viel mehr Spaß gemacht. Außerdem bin ich kein besonders fleißiger Mensch. Wenn ich eine Biografie hätte schreiben wollen, dann hätte das schon bedeutet, dass ich mich nochmal ganz intensiv auch mit Archivmaterial beschäftige und recherchiere. Und dazu hatte ich gar keine Lust. Und diese Nicht-Lust habe ich in Lust umgesetzt, so in einer Form, die mir dann auch wirklich die Freiheit gelassen hat, rumzuspinnen. Also in bestimmten, nicht so existenziell wichtigen Szenen.
Das heißt, es ist eine ganz subjektive Erinnerung an Ihre Familiengeschichte.
Das ist mir ganz wichtig, dass es eben subjektiv ist. Also auch die DDR, die ich erzähle, also diese Zeit, die ich erzähle, das ist meine Wahrnehmung. Die DDR wird von 18 Millionen Menschen unterschiedlich wahrgenommen oder wurde unterschiedlich wahrgenommen. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Es ist meine DDR, die ich da erzähle. Und deswegen sehr subjektiv. Also ich maße mir auch nicht an, da ein allgemeingültiges, pauschales Urteil über dieses Land oder über eine bestimmte Zeit zu treffen.
Wie beschreiben Sie Ihre DDR? Was ist das Wichtigste an Ihrer DDR?
Das Wichtigste an meiner DDR ist, glaube ich, dass es mein Zuhause war. Also ich bin in diesem Land groß geworden. habe hier meine Kindheit, meine Pubertät, mein Erwachsenwerden erlebt, mit allen Brüchen, die dazugehören, auch mit politischen Entwicklungen, auch mit Kompromissen, die ich eingegangen bin, Entscheidungen, die vielleicht nicht so toll waren, im Nachhinein gesehen. Meine DDR ist aber trotzdem ein Land, in dem ich mich mit Abstrichen wohlgefühlt habe. Also ich hatte nichts auszustehen in diesem Land. Ich habe natürlich auch eine Unfreiheit gespürt, aber ich habe nicht gelitten. Also es gibt Menschen, die gelitten haben. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen hat nicht gelitten. Das würde ich wirklich behaupten. Also ich habe nicht gelitten. Ich will sie aber auch nicht wiederhaben.
Mein Vater liebte meine Mutter. Er heiratete sie und ein halbes Jahr später wurde mein ältester Bruder geboren. Aber noch mehr als seine kleine Familie liebte mein Vater seinen Glauben an das Himmelreich auf Erden, das er in dem Land errichten wollte, das ihn um seine Jugend gebracht hatte, Deutschland. Der Krieg war zu Ende. Im Osten war die Sonne aufgegangen. Mein Vater und seine Freunde machten diese Sonne zu ihrem Symbol. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ging auch ohne Gott. Der Teufel sollte ihn holen. Und mein Vater sagte zu meiner Mutter, komm, wir gehen nach Deutschland. Was soll ich da? Ich bin keine Deutsche. Wir sind Kommunisten. Ich komme aus Wien, ich bin Jüdin, ich gehe nicht nach Deutschland. Ich werde gehen und wenn du nicht mitkommst, bleibst du hier allein mit deinem Sohn. Sie weinte, mein Vater ging nach Deutschland. Meine Mutter zog mit ihrem kleinen Sohn zu ihrer Schwester und ihrem Schwager. Sie antwortete nicht auf die langen Briefe, die ihr Mann aus Berlin schrieb und in denen er sie bat, doch zu kommen. Es sei so viel Hoffnung hier. Er schrieb ihr, wie schlecht es ihm gehe ohne sie und wie sehr er sie liebe. Ein Jahr ließ sie ihn warten. Ein Jahr litt sie. Dann folgte sie ihm mit ihrem Sohn. Sie folgte ihm überall hin, in seine neue Partei, in seine neuen Funktionen, in fremde Städte. Mit jedem Umzug ließ sie ein Stück ihres alten Traumes zurück wie ein überflüssiges Möbelstück. Sie lernte mit der Maschine zu schreiben und wurde Sekretärin. Sie lernte Französisch und wurde Dolmetscherin. Sie lernte Artikel zu verfassen und wurde Journalistin. Etwa alle 5 Jahre schenkte sie ihrem Mann ein Kind. Nach dem ersten noch 3 weitere.
Ihr Vater steht für mich so für den großen Traum, der nach dem Krieg da war, von dieser Generation eine neue Welt zu erfinden.
Ja, also er gehört tatsächlich zu dieser Generation, mit dieser Sehnsucht, mit dieser Hoffnung, mit diesem großen Wunsch und dem Ideal, zurückgekehrt sind aus dem Exil, ein besseres Deutschland aufzubauen. Ein sozialistisches. Und auch in den ersten Jahren, das sah so aus, als würde es hinhauen, also diese Idee umsetzen zu können. Und dann ist es aber erstarrt. Und mit der Erstarrung der Idee sind die Menschen erstarrt, viele der Menschen erstarrt, die diese Idee vertreten haben. Das heißt, das System wurde starr, man bekam Angst, die Menschen würden weglaufen, man hat die Mauern immer höher gebaut und die ideologischen Fesseln immer enger geschnallt und daran ist die Idee zugrunde gegangen oder es blieb nicht sehr viel übrig. Und dafür steht mein Vater also auch exemplarisch für so eine ganze Generation, die erstarrt ist. Es gab natürlich auch da immer auch Widerstände. Mein Vater war auch zu religiös und zu katholisch-kommunistisch, als dass er das zugelassen hätte oder sich hätte öffnen können.
Ja, Sie zeigen ihn als einen sehr strengen, einen sehr an der Sache festhaltenden Menschen. Hat er denn wirklich gedacht, ja okay, die Partei, die hat immer recht?
Ich glaube, um meinen Vater zu verstehen, und das ist mir auch erst beim Schreiben so klar geworden, muss man auch seine Geschichte verstehen. Also er ist als Jude geboren, seine Mutter konvertiert zum Katholizismus, hat einen Katholiken geheiratet. Er ist also katholisch aufgewachsen in einem katholischen Internat in Bayern. Er ist dann als Jude emigriert und lernt in England im Exil bzw. im Internierungslager in Kanada Kommunisten kennen. Er konvertiert vom Katholizismus zum Kommunismus. Und so muss man, glaube ich, auch meinen Vater sehen. Also es war für ihn weniger eine Ideologie als eine Religion. Die Partei war eine Partei, aber sie war auch eine Kirche für ihn. Und das ist, glaube ich, etwas, also wenn einem Menschen der Glaube genommen wird, das ist, glaube ich, viel fundamentaler oder essentieller, als wenn eine Ideologie durch eine andere ersetzt wird. Und das habe ich beim Schreiben verstanden. Ich musste mich ja auch in seine Lage versetzen. Ich glaube, so ist es meinem Vater ergangen.
Die andere Position in diesem Buch ist der älteste Bruder, Thomas, der Flugblätter verteilt hat im Zusammenhang mit dem Einmarsch in der Tschechoslowakei. Die Verkörperung des Sozialismus mit menschlichem Antlitz.
Das ist mal etwas, das mein Vater, glaube ich, nie so richtig verstanden hat, dass sein Sohn, sein ältester Sohn Thomas, eigentlich genau das Gleiche wollte wie er. Dass er nur an einem Punkt da die Idee erstarrt ist oder mutiert ist, gesagt hat, lass uns doch dieses Land oder diesen Sozialismus aufbauen nach unserem Ideal. Gebt uns die Verantwortung. Und das konnte diese Vätergeneration natürlich nicht tun. Das war der Grundkonflikt. Mein Bruder hat immer behauptet, ich war eigentlich der bessere Kommunist als mein Vater. Ja. Und als er, als die DDR zu Ende ging, hat er auch gelitten. Also das Land, das ihn verstoßen hat, war plötzlich nicht mehr da. Es war ja auch sein Zuhause und das Zuhause der Idee, die auch er großartig fand. Und er hat die DDR, beziehungsweise die Idee des Sozialismus immer verteidigt. Er hat gesagt, wenn ich das Land verlasse oder wenn ich eine Frau verlasse und ziehe ins gegenüberliegende Haus, dann lehne ich mich doch nicht aus dem Fenster und sage, die da drüben ist eine Sau. Sondern es gibt etwas, das mich mit ihr verbunden hat. Und wenn wir jetzt nicht mehr zusammen sein können, dann ist das so. Aber trotzdem waren wir mal ein Paar.
Und eine fundamentale Kritik am System, am Sozialismus selber, beispielsweise die, die sagen, es führt unweigerlich zum Stalinismus, das hat er nie geteilt, so eine Meinung.
Nee, das hat er nie geteilt. Also er war immer der Meinung, dass die Verantwortung der Arbeiterklasse oder dass die Arbeiterklasse sich ihrer Verantwortung nicht bewusst ist. Also dass sie die Arbeitsmittel, die Produktionsmittel zwar besitzen, aber nicht achten zum Beispiel. Ich glaube, das war, er hat ja selber gearbeitet im Transformatorenwerk, nachdem er aus dem Gefängnis rauskam, wurde er zwangsverpflichtet sozusagen, Bewährung in der Produktion. Und das war, glaube ich, etwas, das ihn sehr beschäftigt hat. Also er wollte, er hatte auch so eine missionarische, es gab auch durchaus was Missionarisches, die Arbeiterklasse zu erziehen, aber zu großen, liberalen, freiwilligen Arbeitern. Ja, das ist etwas, was nicht stattfinden konnte in der DDR, leider.
Glauben Sie daran, dass das möglich wäre?
Ach, es wäre so schön. Es wäre so schön. Also ich hänge ja wirklich der Idee des Sozialismus auch an. Also nicht nur, weil ich so erzogen worden bin durch meinen Vater oder durch die Schulen, durch die ich ging, sondern weil ich das eine fantastische Idee finde, ein offenes, demokratisches System zu schaffen, aber eben auf Augenhöhe alle, also mit einer Gleichheit, das klingt mal so furchtbar fatalistisch. Wahrscheinlich ist es nicht möglich, weil Menschen nicht dazu in der Lage sind. Es wäre aber so schön, an diese Idee zu glauben, an so eine, ja, auch zutiefst christliche oder wie auch immer, aber sehr menschliche, humane, humanistische Idee.
Jetzt beschreiben Sie diese Zeit aus der Sicht der kleinen Schwester. Wenn Sie jetzt so über diese Zeit reden, habe ich das Gefühl, ja, Sie hängen noch ein bisschen an dieser Zeit und an den Ideen. Wenn ich das Buch lese, habe ich das Gefühl, Sie sind im Gegensatz zu dem Rest Ihrer Familie eher ohne Leidenschaft dieser Idee gegenüber. War das so?
Ich war kein besonders politischer Mensch. Also das hat mich eigentlich alles nicht interessiert. Ich war nicht besonders fleißig und die Dinge, die ich getan habe oder die Wege, die ich gegangen bin, die haben sich mir irgendwie eröffnet, ohne dass ich groß darum kämpfen musste. Also ich bin am wenigsten passionierte Mitglied dieser Familie, was wahrscheinlich auch damit zu tun hatte, dass ich das einzige Mädchen war, das letzte Kind und so sowieso mal so ein bisschen mitgeschleift wurde und so. Also das klingt jetzt ein bisschen hart, so war es nicht, so ist es nicht gemein. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich so bin, wie ich bin, aber auch diese musische Ader oder diese Intellektualisierung der Familie, auch die Politisierung der Familie hat bei mir irgendwie keine Früchte getragen. Und das hat mich, glaube ich, vielleicht auch geschützt, mich nicht auch mit meinen Brüdern nicht in Konkurrenz leben zu müssen. Also gerade mein ältester und mein jüngster Bruder standen ja sehr stark in Konkurrenz, weil beide geschrieben haben und so. Und ich musste mich diesem Druck ja gar nicht aussetzen, sondern ich konnte einfach tun, was ich wollte. Und das war nicht besonders leidenschaftlich. Und zwar, ich habe mich mehr betreiben lassen.
Dass Sie das Einzige noch leben, hat das damit zu tun, dass Sie eben nicht so leidenschaftlich ans Leben herangegangen sind?
Ja, ich glaube, das hat mich möglicherweise auch gerettet. Also, dass ich nicht so besessen war auch von, und nicht dieses manische Schreiben, was meinen Brüdern inne gewohnt hat. Und dann das dann einherging auch mit Selbstzerstörung und Drogenkonsum, Alkohol und so weiter. Ich habe auch meine Defizite und meine Brüche und ich habe die auch versucht irgendwie zu kompensieren. Aber ich war irgendwie trotzdem geschützter und in gewisser Weise auch privilegierter, diese Familie so von außen zu betrachten, weil ich nicht so im Fokus stand.
Sie waren außen vor im Konflikt zwischen dem Thomas und dem Vater?
Naja, es gab dann auch schon Situationen, da stand ich mittendrin und musste dann irgendwie mich auch verhalten. Und das war dann schon schwierig. Also ich habe dann auch gemerkt, je älter ich werde, desto stärker positioniere ich mich dann natürlich auch. Und es gibt dann schon den Moment, wo ich meinem Vater sage, ich halte nicht zu meinem Bruder, aber ich gehe jetzt mit ihm. Es gibt diese eine Szene, als die beiden nochmal aufeinandertreffen und sich mein Bruder aussprechen will mit meinem Vater, da gehe ich mit ihm weg, nachdem mein Vater gesagt hat, ich sage dazu nichts. Und das war schon auch eine Überwindung und kostete mich große Kraft. Und davor war ich immer irgendwie so diejenige, die gesagt hat, habt euch doch lieb. Ja, also so, ich habe es ja für mich, mich hat das ja immer sehr einsam gemacht und auch körperlich hat mir das wehgetan, wenn die sich gestritten haben andauernd. Und sie haben sich immer gestritten.
Und umgekehrt hatten Sie ein schlechtes Gewissen vor Ihrem Bruder, als Sie ihm zugeben mussten, dass Sie in der Partei sind oder waren?
Ja, also gab dann diesen Moment, wo ich das dann wirklich auch gestehen wollte und musste, weil ich dachte, ich kann das nicht verheimlichen. Und da war dann interessant die Reaktion meiner beiden Brüder. Also mein jüngster Bruder, der hat gesagt, wie kannst du nur, bist du bescheuert? Du kannst doch nicht in diese Partei gehen, und ist völlig bekloppt. Und mein ältester Bruder Thomas, der hat gesagt, ja, und? Ich war auch in der Partei. Und das, was ich gar nicht wusste, er war Kandidat der Partei, ist als Kandidat der Partei in den Westen ausgereist. Die wollten ihn nicht.
Warum sind Sie in die Partei?
Ich bin in die Partei gegangen, um meinem Vater einen Gefallen zu tun. Also ich wusste, er erwartet es von mir. Ich hatte das Gefühl, ich bin ihm das schuldig, nachdem seine Söhne ihn so enttäuscht haben und missraten sind, in Anführungsstrichen, muss ich doch wenigstens die sein, die ihn stolz macht. Und deswegen habe ich das gemacht. Ich habe das natürlich dann auch von mir gerechtfertigt. Ich habe gesagt, okay, wenn man in einer Partei ist, kann man vielleicht von innen auch was bewirken. Es war Augenauswischerei, also es war blöd. Also es war einfach, ich habe mich da auch nicht wohl gefühlt und habe das dann irgendwie mitgetragen, habe die Klappe gehalten, so wie die meisten.
Jetzt hatten Sie durch Ihre relativ prominente Familie auch ein sehr spannendes Milieu. Sie beschreiben Leute, die Sie nicht namentlich nennen, aber man erkennt sie, man erkennt den schnauzbärtigen Sänger, man erkennt den breitstirnigen Dichter. Wie war das in dieser Zeit, in diesem Land, mit diesen Leuten aufwachsen zu können? War das ein Privileg oder wie war das für Sie?
Das war ein absolutes Privileg, weil mir das eine Welt eröffnet hat, die ich nicht kannte. Also ich durfte dabei sein. Die sind, wenn sie diskutierten über Kunst, über Politik, das war für mich wie so ein Theater. Also ich war nicht drin, aber dabei. Ich konnte es sehen. Dann sind die abends irgendwie ins Kino gegangen, spät abends, und haben sich Filme in Originalfassung angeguckt, die ich nicht verstanden habe. Es war egal. Also ich habe das alles aufgesogen und es war toll. Mir war da noch nicht klar, wie bedeutend so manche dieser Figuren waren. Also Rainer Müller oder so, den habe ich als freundlichen, sehr klugen Mann kennengelernt. Aber welche Bedeutung der hatte, war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. Das habe ich erst später gesehen. Oder der Regisseur, mit dem Klaus gearbeitet hat, Konrad Wolf, welche Bedeutung der hatte. So, also es war einfach toll, diese Leute so zu sehen, weil die waren beeindruckend und talentiert und so. Und das ist ein großes Privileg, mit solchen Leuten zu tun zu haben.
Komm rein, sagte mein ältester Bruder. Und noch bevor ich die Wohnungstür wieder geschlossen hatte, war er schon durch den Flur entschwunden. Seit wir wieder in Berlin waren, besuchte ich ihn oft in seiner Wohnung in der Mitte der Stadt. Es war eine schöne Wohnung mit großen Zimmern, hohen Wänden und einem Erker. Im größten Zimmer standen zwei schwere, alte, braunlederne Sessel, aus denen man nie wieder aufstehen wollte. Statt einer Lampe hing eine Glühbirne von der Decke. An der nackten Wand über dem Schreibtisch standen Telefonnummern und Gedankenfetzen. Immer wenn mein Bruder telefonierte, kritzelte er dabei irgendetwas an diese Wand. Eine Schriftstellerwohnung. Er hatte mir ein Heftchen mit seinen Gedichten geschenkt, das gerade in einer Reihe veröffentlicht worden war, die Poesiealbum hieß. Doch was darin stand, hatte so gar nichts mit den Kitschversen zu tun, die wir uns als Kinder früher in unsere Poesiealben geschrieben hatten. Ich zog meinen Mantel aus und ging durch den langen Flur. Aus den Zimmern drangen Stimmengewirr und Musik. Überall saßen und standen Leute und redeten, rauchten, lachten und tranken. Einige von ihnen nickten mir zu und vertieften sich wieder in ihre Gespräche. In der Küche fand ich die Freundin meines Bruders. Sie war Schauspielerin, hatte kurzes blondes Haar und wunderschöne tiefe Augen. Eine Zigarette lässig im Mundwinkel stand sie am Herd und rührte in einem großen Topf. »Linsen«, sagte sie, als sie mich sah, »gerade fertig, willst du?« »Klar.« Ich setzte mich an den Küchentisch, sie stellte mir einen Teller hin und gab mir eine Kelle von den Linsen. »Wie geht's dir denn so?«, fragte sie und setzte sich zu mir. »Alles okay«, sagte ich. »Schule nervt, aber ist ja nächstes Jahr vorbei.« Sie nickte. »Und dann?« Ich zuckte mit den Schultern. »Weiß noch nicht.« »Ach, übrigens«, sagte sie, schnitt eine Scheibe Schwarzbrot ab und gab sie mir. »Da liegen ausgemusterte Klamotten drüben im Schlafzimmer. Kannst ja mal gucken, ob was für dich dabei ist.« Ich brauchte dringend neue Jeans.
Meine Alten waren mir längst schon zu klein geworden und meinen Vater konnte und wollte ich nicht darum bitten, mir von seinen Reisen eine neue Hose mitzubringen. Für ihn war das Tragen von Jeans Ausdruck einer Haltung, die er verurteilte. »Wir produzieren in unserem Land doch auch anständige Kleidung«, pflegte er kopfschüttelnd zu sagen. Ich aß die Linsen und das Brot und die Freundin meines Bruders erzählte mir, dass sie gerade eine Prinzessin in einem Märchenfilm gespielt habe. »Eine Zicke, aber Zickenspielen macht Spaß«, sagte sie und zog an ihrer Zigarette. Es sah toll aus, wie sie rauchte. So cool wie ein Kerl und trotzdem elegant wie ein Filmstar. Ich hatte gerade mit dem Rauchen angefangen und studierte ihre Bewegungen ganz genau. Als ich aufgegessen hatte, ging ich ins Schlafzimmer und durchwühlte die aussortierten Klamotten. Ich fand eine Levi's, die schon prima ausgeblichen, jedoch am Hintern ein bisschen eingerissen war. Ich probierte sie an, sie passte und ich zog sie nicht mehr aus. Ich ging ins Wohnzimmer und lief zwischen den Leuten umher, von denen ich einige kannte. Die meisten waren Künstler, Schriftsteller, Schauspieler, Musiker. Mein ältester Bruder war umringt von jungen Männern und hübschen Mädchen. Er trug eines seiner weichen, karierten Baumwollhemden und rauchte eine seiner filterlosen Westzigaretten. Er redete mit ernstem Gesicht über ernste Dinge und die Leute hörten ihm mit ernsten Gesichtern zu. Ich stellte mich dazu und machte auch ein ernstes Gesicht. Ich kam mir sehr erwachsen vor. Neben mir stand ein gut aussehender Typ mit dunklen Locken und betrachtete mich grinsend von der Seite. »Du bist die kleine Schwester, oder?« Ich nickte und grinste zurück. Er bot mir eine Zigarette an, ich nahm sie und ließ mir von ihm Feuer geben. »Ich bin Valentin«, sagte der Lockenkopf, gab mir die Hand und wir plauderten ein bisschen. Ich war froh, dass er mich nicht behandelte wie die kleine Schwester, sondern wie jemanden, der hierher gehörte. »Wir gehen später noch ins Kino«, sagte er schließlich. »In die Spätvorstellung in Babylon. Komm doch mit, wenn du willst.« Ich wollte, aber ich konnte nicht. Ich musste um 10 zu Hause sein, sonst würde mein Vater ausrasten. »Geht leider nicht. Ich bin noch verabredet«, log ich. »Verstehe. Dann vielleicht ein andermal. Ruf mich doch mal an.« Valentin schrieb mir seine Telefonnummer auf einen Zettel, klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter und ging woanders hin. Mit meinem Bruder sprach ich an diesem Abend nicht mehr, doch das war nicht schlimm. Ich hatte neue Jeans und ich hatte meinen Spaß. Aus einer der herumliegenden Schachteln klaute ich mir ein paar Zigaretten und fuhr mit der S-Bahn zurück in mein anderes Leben. Im Fahrstuhl zog ich die Jeans aus und meine alte Hose wieder an.
Sie sind Schriftstellerin? Ihr Bruder war es auch, beide Brüder waren es auch. Sehen Sie sich als Schriftstellerin oder sehen Sie sich als Radiofrau, die jetzt ein Buch geschrieben hat?
Also ich sehe mich nicht als Schriftstellerin, ich habe ein Buch geschrieben. Ich sehe mich auch nicht als Radiofrau, ich sehe mich als Marion Brasch, die ein Buch geschrieben hat und Radio macht. Schriftsteller ist ein ganz großes Wort. Mein Bruder Thomas war ein Schriftsteller, mein Bruder Peter war ein Schriftsteller. Es gibt Autoren und es gibt Schriftsteller, da sehe ich auch nochmal einen Unterschied. Nee, ich habe ein Buch geschrieben, vielleicht schreibe ich noch eins und wenn ich vielleicht das sechste geschrieben habe und das gut finde, nenne ich mich vielleicht auch Schriftstellerin. Jetzt nenne ich mich Autorin dieses Buches.
Übrigens, obwohl das oft sehr traurig ist, es ist nie traurig wirklich, es ist immer leicht und es ist immer heiter auch.
Ich glaube, das liegt daran, dass ich selber ganz ungern so eine schicksalsschweren Dinger lese. Ich glaube, das war einfach so ein Bedürfnis. Ich wollte mich ja auch beim Schreiben wohlfühlen.
Wie ist es für Sie? Wie leben Sie mit diesem Umstand, dass Sie schon relativ jung die Einzige sind, die noch lebt von einer sechsköpfigen Familie?
Also das wird natürlich oft gefragt und so. Und ich denke immer, es ist eben so. Also bei mir stand ganz oft so ein Satz, Subtext, klarkommen, ich muss klarkommen. Und auch damit musste ich klarkommen. Also ich konnte natürlich sagen, ach wie schrecklich und jetzt bin ich ganz allein. Aber dieses Alleinsein, das kannte ich ja von früher auch schon. Ich war oft allein und also dieses Klarkommen müssen und auch klarkommen wollen ist, glaube ich, mein Thema. Und das hat mich gerettet wahrscheinlich und dass ich jetzt allein bin, ich fühle mich nicht allein. Also ich habe Freunde und ich habe meine Tochter und habe eine Familie, die anders definiert ist und ja, das ist schade, dass die nicht mehr da sind. Also ich stelle mir manchmal vor, wie würden die auf mich gucken, wenn sie mich jetzt hier mit ihnen zum Beispiel sitzen säßen, ja. Wären die stolz, wären die ein bisschen eifersüchtig, keine Ahnung. Also ich bin froh, dass ich hier bin und dass ich das jetzt gemacht habe, darauf bin ich auch ein bisschen stolz. Und also ich fühle mich nicht allein und auch nicht die letzte und die einzige Überlebende. Das hat so eine Tragik, die ich nicht empfinde.
Es war der erste Tag des Jahres, als ich von zu Hause losging. Normalerweise pflegte ich an Tagen wie diesem auszuschlafen. Normalerweise steckte ich mir dafür Stöpsel in die Ohren, damit ich das Silvestergeballer nicht hören musste.
Ich mochte Silvester nicht, weil es sich so wichtig nahm und weil ich es nicht brauchte, um etwas zu ändern. Außerdem war mein Leben in Ordnung, wie es gerade war. Ich hatte eine schöne und kluge Tochter von 7 Jahren, ich liebte meine Arbeit beim Radio und auch wenn mir gerade die Liebe fehlte, war ich nicht einsam. Normalerweise also war der erste Tag des Jahres ein Tag wie jeder andere. Doch heute war es anders, denn ich hatte etwas vor. Der Morgen war kalt und eisgrau, die Bürgersteige sahen aus wie nach einem bunten Krieg und durch die Straßen taumelten noch ein paar Überlebende. Ich stieg in mein Auto und fuhr zum S-Bahnhof Greifswalder Straße, vor dessen Eingang eine junge Vietnamesin in einem anachronistischen Blumenmeer stand. Es war der erste Tag des neuen Geldes, doch ich hatte noch keins. Ich fragte sie, ob sie auch D-Mark nehme für ihre Blumen. Sie nickte. Ich suchte 5 Rosen aus, bezahlte und als ich wieder im Auto saß, zündete ich mir eine Zigarette an und dachte nach. 5 Leute auf 3 Friedhöfen in 3 Stadtbezirken. Es gab keine Logik, nach der ich die Reihenfolge festlegen konnte, in der ich sie besuchte. Also entschied ich mich für die effektivste Route und fuhr zuerst zu meinem ältesten Bruder, der auf dem Friedhof der großen Künstler und klugen Köpfe lag. Statt eines Steins stand eine Holzskulptur auf seinem Grab. Sie erinnerte an eine afrikanische Plastik, die mein Bruder besessen hatte. Ein Bildhauer hatte die Skulptur gemacht, doch ich fand, dass sie nicht zu meinem Bruder passte. Sie gehört in ein Museum und du nicht, dachte ich und legte eine der Blumen auf sein Grab. Ich stieg wieder in mein Auto und fuhr zu meinen 2 jüngeren Brüdern, die zusammen lagen. Als ich vor dem grob behauenen Stein mit ihren Namen stand, wartete ich. Ich wusste nicht worauf, doch ich wusste, dass es richtig war zu warten. Ich dachte an Filmszenen, in denen Leute an Gräbern standen und mit ihren Toten redeten. Ich fand das immer albern und kitschig und es gab auch nichts, was ich mit meinen Brüdern jetzt dringend hätte besprechen müssen. Irgendwo schrie eine Krähe. Mein jüngster Bruder hatte in seinen Geschichten oft mit Vögeln gesprochen, eine Krähe war auch dabei. Doch ich war nicht abergläubisch genug, um den krächzenden Vogel für ein Zeichen zu halten. Ich blieb noch ein paar Minuten stehen, legte 2 Blumen auf das Grab meiner Brüder und ging. Schließlich fuhr ich zum Friedhof, auf dem meine Eltern lagen. Und als ich an ihrem Grab stand, wartete ich wieder auf einen Gedanken. Er kam. Abwesend, dachte ich. Jetzt seid ihr alle abwesend. Das ist traurig. Doch es hat auch was Gutes. Ihr könnt mir nicht mehr verloren gehen, weil ich euch schon verloren habe. Ich legte die 2 Rosen auf das Grab meiner Eltern. Ich habe euch lieb, sagte ich. Und ab jetzt ist Ruhe.
Marion Brasch mit dem Schluss ihres Romans »Ab jetzt ist Ruhe«. Der Roman ist beim S. Fischer Verlag erschienen. Das gleichnamige Hörbuch, aus dem wir ein paar Ausschnitte gehört haben, stammt vom Argon Verlag. Sprecherin ist Marion Brasch selber. Das war Reflexe. Michael Lüsi hat sich mit Marion Brasch über ihren Roman »Ab jetzt ist Ruhe« unterhalten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.